Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast ist heute der Pirmin Hotz. Und der Pirmin Hotz hat ein Buch geschrieben, das in sich hat. Und das ist das Buch da über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger. Herzlich willkommen, Pirmin Hotz.
Besten Dank für die Einladung.
Pirmin Hotz, wer sind Sie?
Ja, ich bin in erster Linie mal Familienvater von 3 erwachsenen Kindern, die jetzt gerade am Studieren sind. Eins in Oxford, eins in London und eins an der HSG in St. Gallen.
Das klingt nicht schlecht.
Ich bin
vor allem stolz.
Das ist sicherlich so, das darf ich sagen. Das ist ganz sicher so. Es sind alle 3 Kinder wirklich mit Leidenschaft in ihren Studien und verschiedene Richtungen. Der Älteste macht jetzt den Master in Finance and Law in Oxford. Und die ältere Tochter wird Rechtsanwältin, also die macht den Master in Rechtswissenschaften in St. Gallen. Und die Jüngste ist jetzt gerade am Bachelor in History am King's College in London. Und dann bin ich natürlich vor allem ein leidenschaftlicher Unternehmer. Ich habe meine Unternehmung aufgebaut vor 35 Jahren, also zurück 1986, wo ich selber in St. Gallen studiert habe, dort Ökonomie studiert und eine Dissertation geschrieben im Bereich von der Kapitalmarkttheorien, also Optimierung von Portfolios, Markowitz und so weiter.
Und dann haben Sie sofort eigentlich gefunden, ich lasse mich gar nicht anstellen, ich mache mein eigenes Ding.
Das ist genau so. Ich hatte zwar wirklich den Traum gehabt, auf New York zu gehen, Goldman Sachs, Morgan Stanley, und dort in die grosse, weite Welt rauszugehen vom Finance. Aber während dem Schreiben von der DIS hatte ich das Gefühl gehabt, mach doch noch etwas Praktisches und bin relativ frech zur Bank gegangen. Zuerst auf dem Platz St. Gallen, dann in der Schweiz. Julius Bär war eine der ersten grossen Adressen gewesen und dann auch in Deutschland sehr schnell 1988. Und das Consulting von Banken ist dermassen gut gelaufen, dass ich parallel auch schon die ersten paar Privatkunden aufbauen konnte. Ich bin mit denen prompt schon in den berühmten Aktiencrash von 1987 am 19. Oktober reingefahren. Aber das war der Start von meiner Selbstständigkeit. Und ich habe am Schluss von meiner Dissertation entschieden, okay, verzichte jetzt halt auf das New York und gang direkt in deine unternehmerische Entfaltung hin.
Und sind seither eigentlich in der Schweiz tätig als einer von den führenden Vermögensverwalter und darum sind Sie da. Wir reden über, was heute geht in der Geldanlage und da haben Sie sehr ein kritisches Buch dazu geschrieben, aber zuerst noch schnell 2-3 persönliche Sachen und dann hat Sie es nie gereut, dass Sie so New York, die grosse Karriere im Ausland, einmal ein paar Jahre im Ausland leben. Jetzt sind Sie einfach die ganze Zeit in der Schweiz geblieben. Das ist ein bisschen langweilig.
Es hat mich immer wieder gereut. Und zwar nur aus einem einzigen Grund. Jedes Mal, wenn wir mit der Familie und dem Kind nach New York oder sonst in die Staaten geflogen sind oder auch nach Asien, Afrika, wo man überall natürlich Englisch redet, ist mein Englisch so desaströs schlecht gewesen im Vergleich zu dem von den Kindern, dass ich jedes Mal ausgelacht worden bin und nach etwa einem vierten Satz nicht mehr verstanden hat, was der vis-à-vis wollte und vor allem keine vertiefte Diskussionen möglich gewesen. Und das hätte ich extrem geschätzt, gerade jetzt mit ein paar Amerikanern, wenn es bei Wahlen gewesen ist, die amerikanischen Wahlen. Und das ist das, was man wirklich immer wieder gestunken also, hat und heute noch. Aber alles
also
andere
fest, ist okay. Ich stelle fest, man kann sehr erfolgreich Vermögen verwalten und trotzdem nicht so wahnsinnig souverän sein im Englisch.
Das ist korrekt.
Das geht. Absolut. Dann haben Sie nur Schweizer Kunden.
Wir haben nicht nur Schweizer Kunden, wir haben ungefähr knapp 75% sind Schweizer Kunden. Rund 20-25% sind deutsche Kunden und der Rest sind noch ein paar Schweden, wo dazugehören und vielleicht noch 2-3 andere Länder. Einzelfälle, aber das ist Quantité negligeable. Aber mit denen, es lange gerade mit denen noch auf meinem Englisch können, sich zu verständigen.
Gut, wahrscheinlich sind Sie jetzt auch zu bescheiden, nehme ich an, typisch ein bisschen schweizerisch. Aber reden wir zuerst über das Buch und nachher reden wir noch über ein paar grundsätzliche Sachen von der Schweiz als Finanzplatz. Aber im Buch, nur schon der Titel, ist ja relativ pointiert über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger. Warum haben Sie das Buch geschrieben?
Also in erster Linie ist es mir wirklich darum gegangen, nach 35-jähriger Tätigkeit, wo ich immer mit Leidenschaft ausgeübt habe, dass ich die Überzeugungen und die Erfahrungen im Lauf von dieser langen Zeit einmal in ein Buch hineinbringe. Und ich habe auch den Anspruch gehabt, da eine Kombination zu machen, zwischen Sachbuch, aber Sachbuch in einer Form, die ein bisschen auch Pep hat, wo man gerne liest, gemischt mit gewissen Reminiszenzen, die man erlebt hat in all diesen Jahren. Und das ist am Schluss eigentlich dann das Werk, das entstanden ist. Aber ich habe mir vor ein paar Jahren mal überlegt, wenn jetzt morgen tot wärst, was hast du noch nicht gemacht, was unbedingt hast du unbedingt machen wolltest. Ja. Und dann war klar, das Buch schreiben, ich habe immer sehr gerne geschrieben, neben dem Job als Vermögensverwalter.
Und muss sagen, ist ja so, wie Sie sagen, sehr peppig geschrieben, Sie tun sich nicht scheuchen, ziemlich pointierte Ausdrücke zu verwenden, von Bullshit über Abzocker und Blender und Gurus und so weiter. Eben, warum der kritische Ansatz, der kritische Blick auf die Branche? Was läuft quasi falsch?
Für mich ist damals, um zurückzublenden nochmal in mein Studium, wie jeden anderen auch, wenn man jung ist, man hat vielleicht ein bisschen Götti-Batzen und Gotte-Batzen auf der Seite, ein paar tausend Franken, und man macht die ersten Börsentransaktionen, und ich habe dort erfahren, dass es eigentlich viel schwieriger ist, als das, was ich mir als junger Mensch gewünscht habe, an der Börse schnell reich zu werden und Geld zu verdienen. Es hat auch noch eine ganz spezifische Geschichte gegeben, bei einem Direktor von Merrill Lynch begegnet damals, während dem Studium, und der hat mich überzeugt, dass ich meinen Vater wiederum überzeugt habe, dass er mit ein bisschen Geld investiert hat. Und nach etwa 2-3 Monaten ist es 30% mehr gewesen. Weitere paar Monate später ist es praktisch auf null gewesen.
In was ist das investiert gewesen?
Das ist investiert gewesen in amerikanische Aktienmärkte. Also man hat eigentlich dort spekuliert darauf, dass er sinkt, aber er ist nur immer gestiegen. Und die besser nicht wollen kommen. Und deshalb hat dann der entsprechende Direktor hat er am Schluss eigentlich das ganze Geld verzockt.
Ja, tatsächlich, also ziemlich ein miserabler Start.
Miserabler Start.
Und erst noch auf Kosten vom Vater.
Und das auf Kosten vom Vater. Das Glück gehabt, der Vater hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, erstens, Bursch, lehre etwas daraus. Und zweitens, mach jetzt erst deine Reise fertig, bevor du da weiter mit Börse dich da umgibst. Und für mich ist das klar gewesen, etwas daraus zu lehren. Damals ist mir klar geworden, die Branche tut sich systematisch überschätzen. Es sind so viele Leute in dieser Branche, von Hedgefonds, wenn wir vielleicht dann später noch reden, die jeden Tag aufstehen und ihren Kunden oder der Anlagewelt sagen, wo der Aktienmarkt, der SMI, der DAX oder der S&P 500 in 2 oder in 6 oder in 12 Monaten setzt da. Aber keiner weiss es. Das Gleiche gilt für Zinsen, das Gleiche gilt auch für Gold. Das kann man einfach schlichtweg vergessen. Es gibt
das
sagen
Sie jetzt. Aber ich meine, jetzt kann man zum Beispiel konstatieren, dass die Börse enorm hoch ist und dass sie fast irrational steigt im Moment.
Was heisst irrational steigt, Herr Brennwald? Wenn ich Ihnen die Journalisten respektive Zeitungsartikel oder Analystenkommentare zeigen von den letzten 10 Jahren. Bereits vor 10 Jahren, im Jahr 2011, also kurz 2-3 Jahre nach dem Ende der Finanzkrise, hat es einen grossen Rebound gegeben, also die Aktienmärkte so deutlich höher sind als auf dem Tief 2009, Frühling. Und sehr viele haben dort schon das Gefühl gehabt, der Aktienmarkt ist überbewertet. Und das ist jetzt, bis in 10 Jahren wiederholt sich das. Natürlich sind die Aktienmärkte hoch, heute. Aber sind andere Märkte noch viel höher. Also ich sage Ihnen ganz offen, weil ja das vor allem natürlich mit der Zinsentwicklung zusammenhängt, mit dieser absurden Zinsentwicklung, die wir
das
in den Jahren haben. Völlig
also
absurd.
Die Geldschwemme, das Reinpumpen von Geld ins System.
Komplett absurd.
Völlig,
das ist einen Moment lang, während der Finanzkrise und danach, durchaus sinnvoll gewesen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich wirklich einen Kollaps gehabt vom ganzen Finanzsystem und vor allem von der ganzen Bankenwelt. Aber
das heisst eigentlich, dass wir auf einer Zeitbombe hocken.
Wir sitzen auf einer Zeitbombe, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, um die Korrelation nochmal zu machen zu meinem Job als Vermögensverwalter. Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, bei dieser extremen Flutung, die angefangen hat, vor über 10 Jahren, hätte ich Ihnen gesagt, Herr Brennwald, es geht nicht lang, haben wir exzessive Inflation und die Notenbanken müssen ihre Zinsen wieder anheben. Ich habe mich grotesk getäuscht. Total. Heute haben wir ein Zinsniveau unterirdisch, in der Schweiz Negativzinsen. Und es ist nicht absehbar, wie lange es den Notenbanken gelingt, die unterirdischen Zinsen aufrechtzuerhalten. Vielleicht dauert das noch. Japan lässt grüssen, dort haben wir es seit 30 Jahren. Ja. Vielleicht haben wir es noch weiter in 20 Jahren. Und dann müssen Sie zwingend weiter Aktien halten. Wenn Sie heute Nestle-Aktien anschauen, mit einer Dividende von vielleicht 2,5%, wenn das Zinsniveau nachhaltig bei -0,5, -0,7% bleibt, dann ist es doch immer noch attraktiver, ein Nestle, selbst wenn Sie morgen, jetzt kostet sie etwa 110 Franken, übermorgen wird sie 200 kosten. Das ist zwar absurd viel, aber immer noch lieber eine Nestle-Aktie zu kaufen. Ich hätte dann immer noch eine Dividendenrendite von vielleicht die Hälfte, also 1,25%, viel höher als das, was ich auf dem Konto oder im Obligationenmarkt bekomme.
Ja. Jetzt, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen. Also, Sie kritisieren quasi, was momentan läuft oder dass es in dieser Branche zu viel Blender hat und Leute, die sich überschätzen. Sie selber natürlich nicht. Sie sind ausgenommen, sie sind ganz bodenständig und sind einer von den ganz wenigen, der den Durchblick hat.
Ich versuche, nichts anderes zu machen, als wissenschaftliche Fakten zu korchen. Ich versuche, Portfolios von unseren Kunden oder auch mich selber genau so zu strukturieren, wie es wissenschaftlich erhärtet über 100 Jahre am meisten Sinn macht. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist ganz einfach am Schluss. Langfristig investieren, möglichst in Realwert, das sind vor allem Aktien. Die Rendite von Aktien on the long run ist mit Abstand die beste von allen Vermögenskategorien, die es überhaupt gibt. Wenn man Schweizer Aktien gekauft hat 1926 bis heute, hat man eine Rendite von irgendwo fast 8% pro Jahr.
Trotzdem haben ein Haufen Leute Angst. Vor allem in der breiten Bevölkerung ist das überhaupt nicht akzeptiert so. Ein Haufen Leute haben Angst eben vor dem nächsten Crash oder dass man nicht so sicher ist, dass man dann die Aktien von der richtigen Firma kauft. Und sie sagen, die Wissenschaft zeigt uns eigentlich, dass man sehr viel mehr Vertrauen haben in das Anlagevehikel.
Definitiv. Wichtig ist natürlich, und das sagt die Wissenschaft eben auch, das sagt spätestens Harry Markowitz, 60 Jahre her, du sollst diversifizieren, also was natürlich absolut schlecht ist, wenn man meint, wir wissen genau, welchen Titel das man auskaufen, Stockpicking im exzessiven Maß betrifft und dann vielleicht genau die Falschheit. Also breit diversifizieren und langfristig anlegen. Der minimale Anlagehorizont, wenn man Aktien kauft, sollte etwa 10 Jahre sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld verliert mit Aktien, breit diversifiziert, mit einem Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren, tendiert gegen null.
Also Prognosen sind für nichts, sagen sie quasi. Alle die sagen, man sollte, oder nicht man sollte, sondern eben vielleicht der SMI, also der Schweizer Aktienkurs, ist in ein paar Monaten höher oder tiefer, das ist Voodoo.
Das ist Voodoo, absolut. Kann ich genauso unterstützen.
Das passiert in der ganzen Branche permanent. Das passiert wir jeden Tag in jeder Finanzpublikation.
Absolut. Absoluter Bullshit. Und Märkte sind einfach schlichtweg viel zu effizient. Was passiert an den Märkten, wenn eine neue Information über Nestlé, über Siemens, über Royal Dutch, über Zinsentwicklung, über die Verschuldung von Nationen, politische Signale, das geht Sekundenbruchteil, bis die neuen relevanten Informationen in den Kurs drin sind.
Also es kann niemand einen Wissensvorsprung haben.
Voilà. Und die einzigen, die einen Wissensvorsprung haben, sind sogenannte Insider. Aber Insiderwissen ist verboten. Natürlich wird es zum Teil immer noch umgesetzt, aber es ist grundsätzlich nicht erlaubt, verboten. Vor allem in den USA wird das sehr streng gehandelt. In der Schweiz ist man da noch ein bisschen larger. Aber außerhalb vom Insiderwissen gibt's keinen Informationsvorsprung. Und da kann man noch so lange analysieren. Am ehesten vielleicht noch bei nicht börsengehandelten Werten, weil es dort nicht so viele Analysten gibt, die sich permanent mit dem Zeugs befassen. Also bei Nebenwert. Aber bei einem liquiden Asset, wie das Blue-Chip-Aktien sind oder Obligationen, das kann man völlig vergessen. Da tue ich mir keine Minute zu, um Prognosen zu machen für die nächsten 3 Monate.
Aber dann sind sie ja überflüssig. Wie können sie überhaupt Geld verdienen als Vermögensverwalter, wenn es ja relativ einfach ist? Man macht ein breites Spektrum von Aktien aus ein paar Regionen, gute Firmen und dann ist man eigentlich gesettelt.
Nein, das ist nicht ganz so einfach. Es ist vielleicht einfacher, als oft viele Leute meinen, aber es braucht natürlich trotzdem sehr gute Abklärung, wenn sie qualitativ gute Portfolios führen wollen. Dann müssen sie natürlich Qualität sauber checken. Also Qualität bei Obligationen, Qualität bei Aktien. Sind das Unternehmen, die auch eine Krise überstehen? Da gibt es objektive Faktoren. Also Eigenkapital, an der Bilanzsumme.
Und das Wissen ist nicht auch schon im Markt drin?
Natürlich ist es im Markt drin. Aber die meisten Laien oder auch viele Profis, Institutionelle, haben nicht Zeit oder nicht Lust, sich mit dem zu beschäftigen. Und was dann noch dazu kommt, Herr Brennwald, ganz wichtig, um eine Lanze zu brechen für ein aktives Management. Die berühmte Antizyklizität. Ich sage Ihnen ganz offen, ein Grossteil von unseren Überrenditen, die wir langfristig erzielen, kommt daher, dass es einen Herdentrieb gibt. Beschreibe ich im Buch Ihnen ja auch sehr detailliert. Sobald mehr zusammenbrechen, kommt Panik, die nackte Angst. Und Leute verkaufen im dümmsten Moment. Und dann kommt dazu, dass viele sogar müssen verkaufen, weil sie zu viel Kredit haben. Oder Versicherungen, weil sie keine Unterdeckung dürfen haben. Versicherungen, wir sagen immer, das sagen die grossen Profis. Erstens haben sie fast keine Aktien. Ist absurd. 3-4% Aktien. Mhm. Bei einem 100-jährigen Anlagehorizont. Das ist idiotisch. Mhm. Und das Zweite ist, sie sind sehr oft prozyklisch. Sie verkaufen im dümmsten Moment, weil sie dann müssen, aufgrund von ihrer Solvabilitätsberechnung, weil sie dann müssen Aktien verkaufen, mhm, sonst haben sie die Bilanz nicht mehr im Lot.
Etwas müssen wir ein bisschen genauer anschauen, denke ich. Sie sind ja im Buch relativ kritisch gegenüber Fondsmanager und aktiv verwalteten Fonds, weil sie sagen, der Durchschnitt von der Fondsmanager kann eigentlich den Wert nicht schlagen, das ist nicht möglich. Es ist also eigentlich viel besser, wenn man passiv in passive Instrumente investiert, die einfach den Wert abbildet. Aber Sie selber verdienen da trotzdem Ihr Geld, indem Sie Kunden aktiv beraten?
Ja, das ist natürlich richtig. Es braucht allerdings eine sehr moderate Fee, also ein Fee, wo der Kunde
also
auch...
Also eine
Gebühr. Genau, eine Gebühr, die in einem Rahmen ist, dass es der Kunde nicht tut. Also dass die Bruttorendite, die man erzielt für den Kunden, natürlich wesentlich höher ist als Gebühr, die man vereinnahmt. Aber selbstverständlich, ohne Gebühren geht es nicht. Auch selbst beim passiven Anlegen gibt's eine Gebühr.
Ja. Und, aber Sie sagen, die Gebühren, die von den Grossbanken oder von aktiven Fondsmanagern verlangt werden, sind viel zu hoch.
Viel zu hoch. Also wenn man anschaut, was bei einer grossen Bank an Gebühren vereinnahmt werden, wenn man wirklich alles rechnet, gerade wenn man mit Fonds arbeitet, das sind Fondsgebühren, das sind noch die direkten Gebühren, die man verlangt, das sind Transaktionsgebühren, Devisenspreads, Geldbrief, Transaktionen. Mhm. Wenn man alles zusammenzählt, ist es nicht selten so, dass ein Depot von 1 Million oder 2 pro Jahr faktisch 3% kostet, obwohl die direkt ausgewiesenen Kosten vielleicht nur ein Drittel von dem sind.
Also das ist natürlich wahnsinnig eigentlich.
Das ist viel zu viel.
Aber jetzt kommen Sie und sagen, das ist so und die ganze Branche funktioniert aber mehr oder weniger so.
Ja, das funktioniert so und es muss fast so funktionieren, wenn man die exzessiven Bonuszahlungen anschaut oder wenn man bei den Grossbanken schaut, UBS Credit Suisse gibt es je über 1000 sogenannte Key Risk Takers. Man nennt die so und charakterisiert sind die dadurch, dass sie pro Jahr mindestens 1 Million verdienen. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, über 1000 Leute verdienen mehr als 1 Million.
Das
kann es doch einfach nicht sein.
Es wird ja immer gesagt, ja, das ist halt der Wettbewerb vom Markt. Oder? Sonst sind die eben bei Merrill Lynch oder bei Goldman Sachs, wo sie auch gerne her wären.
Absolut absurdes Argument, wird immer wieder wiederholt, aber es wird nicht gescheiden mit dem. Wenn man anschaut, was ist rausgekommen, wenn am Schluss der Aktionär, nehmen Sie einen Credit Suisse oder einen UBS, und Sie haben vor 15 Jahren so eine Aktie gekauft, dann haben sie nur in die Sonne geschaut. Sie haben kein Geld verdient. Das ist eine Katastrophe. Ja. Und das ist doch das Erste und das Wichtigste, wo die Manager von einer Bude machen müssen, dass am Schluss der Aktionär auch signifikant mitverdient. Mhm. Und wenn es ein paar Talente gibt, die wirklich genial sind, und zwar langfristig. Und nicht nur einfach, wie das typischerweise im Investmentbanking der Fall ist, schon mal 2-3 Jahre und nachher zahlt man wieder ein paar Milliarden ein, wie jetzt mit Archegos und Greensill und anderen. Dann nimmt man die schönen Gewinne in den guten Jahren als Bonus raus und in den schlechten Jahren zahlt es der Aktionär. Das kann es nicht sein.
Das heisst, viel von dem, was wir erleben und wo Leute, die nicht das Wissen haben, auch mitmachen, ist eigentlich Humbug und sie kritisieren das. Sie sagen eigentlich, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen klären, sind viele von diesen modernen Instrumenten wie Hedgefonds, strukturierte Produkte und so weiter, sind eigentlich Kabis.
Ja, das kann man sehr hart ausdrücken, aber es geht genau in die Richtung. Hedgefonds ist für mich absolut ein ganzes Gebiet, das es überhaupt nicht braucht.
Das sind aber sehr erfolgreich und sehr gross.
Ja, riesig und wachsend natürlich auch. Mhm. Allerdings muss man gleichzeitig sagen, etwa 20% von allen weltweit gehandelten Hedgefonds, 15-20% gehen ein jedes Jahr. Mhm. Aber die stossen wieder nachher wie Pilze aus dem Boden, kommen neue nachher und insgesamt wächst die Branche.
Warum haben Sie das Gefühl, das ist nicht wirklich, wie soll ich sagen, seriös oder nicht wirklich ein Erfolgsrezept?
Ganz simpel. Erstens einmal, nur schon der Name ist ein Rohrkrepierer. Hedgefonds. Auf übersetzt heisst das eigentlich Absicherung. Man würde eigentlich meinen, suggeriert ein bisschen, ich tue mein Portfolio ein bisschen versichern. Das ist eine sichere Sache. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird extrem viel Hebel, also Leverage eingesetzt, also Kredit. Dann das Zweite ist, dass immer wieder bei der Prognosefähigkeit genau die Hedgefonds-Gurus, die proklamieren zu sagen, zu wissen, Der Markt geht rauf, dort gehe ich short, dort geht es runter, die Aktie muss ich kaufen, dort muss ich verkaufen. Also ganz aktiv innen und raus und je nach Markt rauf, gegen rauf spekulieren oder gegen runter. Mhm. Und die Prognosefähigkeit gibt's nicht. Aber wenn Sie natürlich 1000 Hedgefonds nehmen, dann ist rein zu, wenn die Wahrscheinlichkeit immer 50% ist, dass einer in einem Jahr erfolgreich ist und der andere ist erfolglos. Mhm. Nach 10 Jahren ist einer rein zufällig 10-mal hintereinander erfolgreich. Und die werden nachher als Superstars verkauft, aber die tauchen nachher, wie all die Superstars, es ist immer eine Frage von der Zeit, bis sie abstürzen.
Nochmal, Ihr Alternativmodell, oder quasi, wenn ich jetzt die 100.000 Franken habe, und will wirklich gescheit anlegen, was mache ich?
Wenn Sie 100.000 Franken anlegen wollen, ist meine Antwort ganz klar. Dann kaufen Sie passive ETFs, also Exchange Traded Funds, also sehr kostengünstige, indexierte Produkte, die relativ wenig kosten. Und dann sind Sie sehr gut diversifiziert und Sie können langfristig Ihr Vermögen vermehren. Wenn Sie ein Vermögen haben, wo ich sage jetzt, die Grössenordnung eine halbe Million, Million übersteigt, wo Sie als Wertschriften können, in Aktien anlegen, dann können Sie das im Prinzip auch genauso gut oder sogar besser über Direktanlagen abdecken. Weil, wenn Sie das mit Direktanlagen abdecken, haben Sie all die Nachteile, die gewisse passive Produkte einfach inhärent in sich haben Sie eliminiert. Zwei Beispiele. Wenn Sie den Weltmarkt anschauen, im Aktienbereich weit über 50% ist USA. Und wer will als Schweizer, wenn er ganz passiv stur investiert, weit über 50% in amerikanische Aktien anlegen? Sie müssen also einen aktiven Entscheid treffen, wenn Sie das nicht wollen. Ja. Und das Gleiche ist innerhalb von der Schweiz. Drei Titel, Novartis, Roche und Nestle, machen deutlich über 50% vom Index aus. Das sind drei hervorragende Titel, führen wir alle drei, selbstverständlich, in unseren Portfolios, aber wir würden sie nie mit dem Gewicht führen. Deshalb also, was wir machen ist, wir versuchen von den beiden Welten aktiv und passiv, möglichst intelligent, die entsprechenden Komponenten in eine optimale Welt zuzuführen.
Und aber, das lohnt sich halt erst, wenn man ein bisschen mehr als 100.000 Franken auf der Seite
hat. Das ist so. Also ja. Mit 100.000 Franken ganz klar ETFs das Beste. Mhm. Wird selten von Banken aktiv angeboten, eher nur auf Nachfrage.
Ja. Weil man eben mit dem eigentlich als Bank nicht viel verdienen kann.
Korrekt.
Ja. Reden wir doch über die Sachen, die im Titel sind. Die Gier. Die Gier, die Angst und der Herdentrieb, die Gier. Was sagen Sie über Gier?
Ja, Gier ist natürlich immer ein Thema gewesen an den Finanzmärkten. Und wir sehen das gerade in der jüngsten Zeit jetzt wieder. Wir haben Anfangsjahr da die grosse Welle gehabt mit GameStop aus den USA, gross ja. Medial in den Schlagzeilen gewesen, wo wir auf der einen Seite wiederum die Hedgefonds gehabt haben, die haben auf sinkende Märkte spekuliert und auf der anderen Seite da die Traders, wo da über so Internetplattformen haben die versucht, den Titel aufzuspülen. Und dann kommt der Gier rein, wo man quasi einfach Geld verdienen das Geld verdienen wegen, obwohl man gar nicht eigentlich viel realen Wert darunter hat. Ein gutes Beispiel ist sicherlich auch Bitcoin. Aus meiner Sicht, ganz offen gesagt, ich sehe den intrinsischen Wert von Bitcoin nicht. Es gibt keine Dividende, es gibt keinen Zins. Es ist keine Währung, die wirklich heute eine wesentliche Rolle spielt als Zahlungsmittel.
Es gibt also ganz unwesentlich ist sie schon nicht. Sie hat ein grosses Potenzial, sagen wir auch Technologie. Dahinter hat ein grosses Potenzial, die Blockchain.
Technologie. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber von dem, was ich gelesen habe, gehe ich definitiv davon aus, Technologie muss hochspannend sein und hat wahrscheinlich auch ein grosses Zukunftspotenzial. Ich glaube aber nicht, dass Bitcoin oder andere Kryptowährungen ein relevanter Baustein werden sie in unserem Zahlungssystem in Zukunft. Das ist bis heute nicht. Und wenn man jetzt hört, USA, EZB, die Schweiz auch mit der Nationalbank, China sind dran, einen digitalen Dollar, digitalen Euro, digitalen Schweizer Franken irgendwann auf den Markt zu bringen. Also ich glaube, ich bin sehr ein marktwirtschaftlicher Freund, aber was Zahlungsmittel anbetrifft, glaube ich, am Schluss braucht es irgendwo noch das Dach von den Notenbanken und von der Politik.
Okay, also dem Bitcoin gegenüber sind Sie sehr kritisch. Nochmal, der Bitcoin ist eine künstliche Währung, eine virtuelle Währung, die eigentlich per se keinen eigentlichen Wert darstellt. Sie sind nicht der Erste in dieser Serie bei uns als Gast, der das sehr kritisiert. Der Oswald Grübel hat das im allerersten Gespräch massiv kritisiert, aber trotzdem gibt es viele Leute, die an Bitcoin glauben. Gut, bei Elon Musk ist es jetzt gerade so ein bisschen Hin und Her.
Ja, das kann man sagen.
Aber wenn man rechtzeitig in Bitcoin investiert hat, hat man sehr, sehr viel Geld können verdienen.
Aber sehen Sie genau, Herr Brennwald, das ist genau die Gier. Sie haben das sehr schön angesprochen. Sehr viele, die jetzt im Bitcoin sich rumtummeln, die machen das nicht gross aus Überzeugung, weil das jetzt ein realer Wert ist, wo man weiss, das ist wahrscheinlich in 30 Jahren mehr wert. Sondern man kauft, weil der Nachbar im Homeoffice wahrscheinlich innerhalb von 2 Stunden 10% verdient hat. Und man sagt, das kann doch nicht sein, dass der so viel Kohle verdient. Ja. Und ich schaue zu. Da kommt die Gier drin. Und natürlich, aber das sind also Sachen, wo ich Ihnen muss sagen, das ist mir also wirklich völlig egal. Ich würde das nicht mit einem Schneeballsystem vergleichen, aber es ist für mich Schneeball ähnlich.
Das interessiert Sie nicht. Sie interessiert sich für Firmen und für Aktien. Vielleicht müssen wir dort nochmal zurück an den Punkt, wo Sie gesagt haben, ich habe dann als Vermögensverwalter, und Sie sind relativ grosse Vermögensverwaltung mit 20 Leuten plus minus, wir haben eben gleich einen Mehrwert ab einem gewissen Vermögen, weil wir schauen die einzelnen Firmen genauer an. Und dann, sagen Sie, dann kann man eigentlich gestaffelt auf Aktien setzen und muss in Aktien investieren. Und wenn man einen gewissen Horizont hat, kann das eigentlich nicht schief gehen. Auch jetzt würde es auch jetzt vertreten, wo wir so enorm hoch sind in den Bewertungen.
Definitiv. Aber deshalb, Sie haben das sehr schön schon bereits einleitend erwähnt, ist es wichtig, dass man gestaffelt investiert. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Und deshalb, wenn man jetzt 500'000 Franken investieren will, wo man in Aktienmärkte leiten will, vielleicht einmal mit 100'000 anfangen, dass man sicher einen Fuß drin hat. Weil wir können nicht ausschliessen, dass das weiterläuft, dass die Notenbanken noch 20 Jahre lang die Politik weiter betreiben und dann werden die Aktienmärkte weiter steigen. Aber es kann auch mal eine Korrektur geben. Und deshalb gestaffelt investieren und möglichst antizyklisch investieren bei Rückschlägen.
Was sagen Sie zu Büchern, die sehr im Trend sind? Zum Beispiel eins, wo mir aufgefallen ist, wo ich selber gelesen habe, der grösste Crash aller Zeiten von zwei deutschen Autoren, die sagen, das alles ist auf so dünnem Eis unterdessen, dass eigentlich der grosse Crash in den nächsten 2-3 Jahren muss kommen. Und darum ist das hochgefährlich, wenn man so investiert. Am besten geht man eigentlich in Sachwert, kauft Kunst, kauft ein Haus, kauft Land oder so, weil das alles, das virtuelle Zeug, das ist eine Katastrophe.
Also das ist ja eine wunderbare Frage. Und die Untergangsapologeten hat es ja immer gegeben. Also die Crash-Propheten gibt es, seit ich denken. Und ich halte natürlich gar nichts von dem Zeug. Es gibt keinen Crash, der systematisch prognostiziert worden ist. Aber es gibt gewisse Untergangsapologeten, die jeden Crash prognostiziert haben, weil sie 40 Jahre lang nur Crash prognostizieren. Mhm. Und ich vergleiche die Untergangsapologeten gerne mal mit einer Uhr, die steht. Auch eine Uhr, die steht, zeigt alle 12 Stunden mal zufällig die richtige Zeit an. Mhm. Also irgendwann kommen dann die Untergangsapologeten recht über und es gibt wirklich wieder einen Crash. Und dann sagen sie, ich habe es natürlich immer gesagt. Vergessen wir das. Und das, was Sie richtig sagen, ist, jetzt muss man sich mal überlegen, was muss man machen, wenn man wirklich einen Crash befürchtet? Muss man dann wirklich aus den Aktien raus? Ich sage ganz klar nein. Nehmen Sie mal Krise 1929, wo ja einige herbeibeschworen haben vor einem Jahr, die Corona-Krise nicht. Da hat es ja schon Analogien gegeben zu der Krise 1929, grosser Börsenkrieg, schwarzer Montag oder Freitag ist es gewesen. Die Crashs sind niemals prognostizierbar. Wir wissen nicht, wenn sie eintreten. Und vor allem, wenn sie eintreten, dann habe ich lieber Aktien. Das sind ja genau die Sachwerte. Und wer glaubt, Immobilien sei dann sicherer in einer ganz grossen Krise, wo die Leute keine Arbeitsplätze mehr haben, den Job verlieren, Mieten nicht mehr zahlen können. Also, wir haben jetzt nur ich würde es nicht sagen leider, aber wir haben jetzt etwa bald 30 Jahre keine Immobilienkrise mehr gehabt in der Schweiz. Mhm. Die Leute wissen nicht mehr, was es bedeutet, wenn Immobilien sinken. Anfangs 90er Jahre sind sie in der Schweiz etwa 30-40% je nach Region gesunken. Also das Geld in Sicherheit bringen mit Immobilien, ob das sicherer ist als mit Aktien, wage ich zu bezweifeln. Und das Zweite, auf dem Konto lassen. Oder unter der Matratze, wage ich auch zu bezweifeln. Weil es kann ja dann vielleicht doch einmal wieder, bei dieser Geldflutung ja nicht ganz von der Hand zu weisen, wieder einmal eine extreme Inflation geben und dann wird das Vermögen weginflationiert. Und dann fühle ich mich mit Aktien in einer grossen Krise, auch wenn ich temporär vielleicht einen Kursrückschlag habe von 50-60%, viel, viel wohler, weil die Leute wollen nachher wieder arbeiten. Die Unternehmen werden nachher aus der Krise wieder erwachen und zur Blüte aufstehen. Und anders, Obligationen. Länder sind pleite. Heute, wenn sie Geld irgendwelchen Ländern geben, Staaten geben, wo Verschuldung 130% von der industrialisierten Nationen heute ist, das ist so hoch, höher als nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das ist noch viel schlimmer geworden.
Und das ist noch viel schlimmer geworden.
Corona-Zeit, ja.
Das ist genau. Extrem schlimm geworden. Neuverschuldung. Das ist
ein fundamentales Problem eigentlich.
Absolut. Ist ein riesen Problem. Mhm. Da fühle ich mich mit Unternehmen, wo ich zwischendurch gewisse Crash muss durchstehen, wo ich leider nicht prognostizieren kann. Viel, viel wohler, als dass man das Geld am Schluss kaputt geht auf einem Bankkonto, weil die Bank pleite geht. Weil, wenn die Nationen pleite gehen, gehen wahrscheinlich eben auch viele Banken pleite, mhm. Weil viele Banken haben Obligationen in ihren Büchern von diesen verschiedenen fully Obligationen von diesen Nationen.
Und eine Firma ist dann sicher, beziehungsweise eine Aktie, die ein Anteil an einer Firma ist?
Absolut. Die haben vielleicht 40, ein gesundes Unternehmen hat vielleicht 40% Eigenmittel. Und die werden natürlich dann in so einer Krise auch havariert sein. Die werden vielleicht die Hälfte vom Kurswert mal verlieren. Aber es ist viel sicherer als ein marodes Staatspapier, wo eigentlich heute nur am Leben ist, weil die Zinsen so tief sind. Also, nehmen Sie Griechenland. Das ist ja absurd. Griechenland ist 2012 ist das, glaube ich, gerettet worden, haben dort einen Schuldenstand von 163% vom BIP. Heute haben sie einen Schuldenstand von 210%. Damals haben wir einen Zins gehabt bei griechischen Obligationen von 35%. Heute kommen die Griechen für 1% kommen sie Geld über.
Also völlig verkehrte Welt.
Völlig verkehrte Welt.
Das ist gar nicht real.
Das ist nur verzerrt von den Notenbanken und künstlich am Leben gehalten.
Das heisst, man muss, wenn man Anleger ist, muss man eigentlich solche Sachen auch können verstehen und können begreifen, wo es noch Sicherheit gibt und wo nicht.
Genau, wobei die absolute Sicherheit zu finden, gibt es sowieso nicht.
Ja.
Man muss sich nur überlegen, mit was kann ich grössere Krisen besser durchstehen. Mhm. Und da bin ich der Meinung, dass wenn der Markt funktioniert, dass Aktien viel prädestinierter sind, grosse Krisen durchzustehen. Das hat zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und auch die grosse Depression gezeigt. Mit deutschen Obligationen ist man zweimal wertlos geworden. Mhm. Aber die Aktien, die haben sich nachher wieder erholt.
Viele Leute haben ja das Gefühl, Gold sei vielleicht eine Lösung. Gerade in Krisen steigt eigentlich der Goldpreis.
Ja, genau. Leider ist das nur sehr schwache Wertaufbewahrungsfaktor eigentlich in grossen Krisen. Erstens muss man mal sagen, Gold hat über eine lange Zeit gerade etwa eine Rendite abgeworfen von knapp 2%. Das ist ungefähr die Inflation pro Jahr.
Ja. Ja. Also, über welche Zeiträume über ist das, kann man das sagen?
50, 60 ja. Jahre. Also ja. Über wirklich lange Zeiträume. Ist Gold eigentlich sehr schlechter Renditebringer. Mhm. Und wenn wir nehmen die jüngste Krise, Corona-Krise, in der Corona-Krise hat Gold zwischenzeitlich auch massiv Wert verloren. Und natürlich nachher wieder deutlich erholt, aber Gold ist natürlich vor allem eigentlich ein Profiteur auch von den tiefen Zinsen. Sobald Zinsen höher sind, dann gehen die Leute wieder eher aus dem Gold raus und kaufen sichere Obligationen. Mhm. Also es ist nicht unbedingt ein Krisenschutz in der Krise, auch in der Finanzkrise. Also man kann nicht beobachten, dass in der grossen Krise eigentlich Gold dann immer den guten Schutz bringt. Mhm. Und vor allem langfristig nicht rentabel, kein Zins, keine Dividende.
Also nehmen wir das mal ein bisschen zum Nennwert, dass wir sagen, okay, Aktie ist eigentlich über, also vor allem auch wissenschaftlich gesehen, und sie legen sehr grossen Wert auf wissenschaftliche Betrachtung, Portfoliotheorie, ist eigentlich die beste Anlagemöglichkeit, die es gibt. Kann man das sagen? Und können Sie das vielleicht noch mal kurz mit diesen Wissenschaftlern untermauern, die Ihnen wichtig sind?
Das kann ich gerne machen. Also es ist in der Tat so, es gibt in der Praxis kein Vorbild für mich. Also ein Warren Buffett nicht, der macht gewisse Sachen völlig anders als mir, obwohl er auch ein Value-Anleger ist, wie wir uns das auch nennen, wertorientiert. Also,
ist aber nachreicher als Sie.
Wesentlich, ja. wesentlich.
Also er hat es nicht ganz so schlecht gemacht.
Ja, der hat das hervorragend gemacht. Und vor allem bringt er phänomenale Sprüche immer an seinen Generalversammlungen und mit dem legendären Charlie Munger zusammen, also ein Streamteam, wo ich mir nur wünsche, dass das hoffentlich noch lang geht. Aber die Wissenschaftler, die mich prägt haben, das sind zum einen Harry Markowitz mit der Portfoliotheorie. Das ist zum anderen natürlich auch... Der Burton Malkiel, der hat ja in den 70er Jahren A Random Walk Down Wall Street geschrieben, also hat das schöne Bild gemalt mit Affen, die aufs Kursblatt geschossen haben, mit Pfeil von der New Yorker Börse, und zeigt hat, dass mit dem Selektionsprozess sind die Affen noch besser gewesen als die Analysten. Und das zeigt eigentlich,
sie sind also nicht nur gleich gut gewesen.
Nein, sie sind sogar besser gewesen.
Aber das ist ein Zufall.
Wobei, ich glaube,
sie
das
müssen
ist
eigentlich
ein,
einfach das gleich gut sein. Oder?
Genau. Ich glaube, er hat wahrscheinlich nicht Affen rühren, relativ schwierig. Ja. Ich vermute, er hat wahrscheinlich einfach einen Zufallsprozess laufen. Ja. Und hat das so gezeigt. Ich glaube, er hat das Bild dazu gemalt, aber es ist ein sehr schönes Bild. Ich denke, ob man den Zufallsprozess laden laufen oder Affen laden rühren, es kommt aufs Gleiche raus und zeigt etwa das gleiche Bild. Und der dritte ist der Eugène Fama, auch ein Wissenschaftler im Bereich, der zeigt, wie wichtig das eben ist, zu diversifizieren, weil die Märkte effizient sind und weil es aufgrund von der Markteffizienz keine systematische Kursprognose gibt. Und die drei Wissenschaftler haben mich in der Tat massiv geprägt. Ich habe natürlich auch meine Dis darüber geschrieben, und es hat mich als junger Bursch damals geprägt, weil ich bin ein selbstkritischer Mensch, ich gehe nicht an und du alles ausblenden, was schlecht war, was ich gemacht habe, und alles, was gut ist, das können viele anlegen. Und sagen, ich habe die besten Titel gekauft, aber die schlechten vergessen. Ich habe mal eines regnerischen Nachmittags, habe ich alle Ordner aus meinem Gestell rausgenommen und alle Trades zusammengezählt damals und habe festgestellt, ja, also, da hätte ich es ganz so gut können, ein bisschen breit in den Markt investieren, wäre ich besser gewesen, vor allem nach Spesen.
Und aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was wollen Sie mit dem sagen?
Mit dem wollte ich sagen, dass ich damals, als ich eben noch grün war, hinter den Ohren, dort hatte ich das Gefühl gehabt, ich wüsste immer, welche Aktien zu kaufen und habe umgetradet. Mhm. Und dann habe ich das einmal alles zusammengezählt und bin desillusioniert gewesen, zu sehen, was eigentlich unter dem Strich rausgeschaut hat.
Das heisst, so zum Beispiel von Daytrading halten Sie gar nicht in dem Fall?
Ist, absolut nicht. Das ist ja wunderbar für die Anbieter, oder? Also darum, das ist wie bei Casinos. Lieber am Casino beteiligen als an dem, der im Casino spielt.
Mhm. Reden wir noch über ein paar grundsätzliche Sachen. Wenn Sie konstatieren, dass Aktien viel sicherere Anlage sind, als man vielleicht in der breiten Bevölkerung meint, dann müsste man eigentlich Leute und auch junge Leute dazu motivieren, auf diese Art auch zu investieren oder Geld zu sparen, weil auf dem Sparbüchli verdient man ja absolut nichts mehr. Und vor allem, wenn sie einen langen Horizont haben, ist der Ansatz genug gesellschaftlich akzeptiert in der Schweiz, wenn man auch denkt, wie eben Versicherungen Geld anlegen oder Vorsorge in Richtung Pensionskasse.
Ja, das ist sicherlich noch nicht genug verankert. Also selbst eben private, aber auch institutionelle haben viel zu wenig Aktien. Ich habe vorhin einen Versicherer erwähnt. Natürlich wird man da sagen, das sind regulatorische Fesseln, die sie gezwungen werden.
Also das sind Grenzen, die gesetzlich installiert sind.
Aber die müssen wir halt ändern. Mhm. Es kann nicht sein, dass eine Versicherung 3-4% Aktien hat mit einem 100-jährigen Anlagehorizont. Pensionskassen haben in der Schweiz einen durchschnittlichen Aktienanteil von gut 30%.
Immerhin, oder?
Immerhin. Ich bin aber der Meinung, wir müssten 80% haben.
80%?
Ja, natürlich. Und vielleicht 20% Cash für die und Auszahlungen. Eine gute, junge Kasse, ich rede jetzt nicht von einer Rentnerkasse, die braucht natürlich viel mehr für die Auszahlungen, hat einen geringeren Anlagehorizont. Aber eine gesunde Kasse mit einem guten Bestand, aktiv, passiv, also Rentner, Und mit einem langfristigen Anlagehorizont dürfte ich 70-80% abzahlen. Wissen Sie, wo das Problem ist? Das Problem ist in der Risikomessung. Man geht jedes Jahr oder sogar jedes Quartal oder bei gewissen Kassen sogar monatlich an, geht die Schwankungen anschauen, was geht auf und ab. Und dann kommt die grosse Panik, wenn es wieder einmal ein bisschen einen Rückschlag gibt. Wir müssen das viel mehr anschauen auf einen langen Horizont. Die sogenannte Volatilität, wo man Risiken misst, das ist Bullshit. Da soll man viel gescheiter ein Ausfallrisiko messen, als das Risiko, dass man zum Beispiel auf eine Zeitperiode von 10 oder 20 Jahren eine bestimmte Mindestrendite nicht erzielt. Und wenn man das so misst, dann kann man sich als sehr konservativ bezeichnen, wenn man 80% Aktien hat, aber eben den Horizont auf 20 Jahre legt.
Sehen Politiker das nicht, wo die Gesetze machen, oder wo liegt dann der Hund begraben?
Ja.
Oder ich könnte jetzt noch sagen, ein bisschen kritisch, ich könnte ja sagen, ja gut, wenn dann plötzlich alle Aktien reingängen, dann wäre alles noch viel mehr überbewertet. Und darum ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man gewisse Vorsicht walten
lässt. Ja, das ist eine interessante Überlegung. Das ist nicht so, vielleicht wäre es tatsächlich noch höher. Auf der anderen Seite ist der Schweizer Markt als solcher im Weltkonzert doch ein relativ kleiner Markt. Also von dem, ich glaube nicht, dass wir jetzt den ganzen Weltmarkt würden stemmen mit dem. Also da
das heisst, dass auch die Pensionskassen, BVG und Versicherungen, die müssen natürlich auch weltweit diversifizieren. Absolut. Die müssen also Aktien kaufen aus Asien, aus Schwellenländern, aus USA und so weiter.
Exakt, so ist es. Also eine vernünftige Anlagepolitik ist tatsächlich global orientiert. Ja. Wir dürfen nicht meinen, die guten Unternehmen gäbe es nur in der Schweiz. Es gibt in Amerika, in Europa, in Asien sehr, sehr gute Unternehmen, die man kaufen kann. Mhm.
Und nochmal jetzt eben die Frage, warum haben Sie das Gefühl, ist dort nicht mehr Innovation drin von der Politik für zum Beispiel eben das BVG?
Ja, ich kann da nur drüber spekulieren, aber ich nehme an, zum Teil ist es vielleicht Unwissen, dass die Leute einfach schlichtweg einfach das Gefühl haben, Aktien ist des Teufels, das ist ein Spekulationsinstrument. Unwissen, es ist vielleicht auch eine gewisse Angst, wenn natürlich der Aktienanteil viel höher ist, dann nehmen die Schwankungen zu. Vor dem hat man wahrscheinlich Respekt am Jahresende, wenn man plötzlich 20-30% weniger hat. Mit dem muss man können leben, man muss das können langfristig anschauen. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, was jetzt abgeht, aufgrund von dieser Zinsentwicklung, die wir haben, jetzt geht etwas Teuflisches ab in der Schweiz. Aktien lässt man etwa bei 30%. Das ist eigentlich seit langem der Aktienanteil im PK-Bereich, 30% haben wir eigentlich schon seit Jahren. Ja. Was jetzt passiert ist, dass der alternative Bereich, Infrastrukturanlagen, Private Equity, Private Debt, also private Obligationen, Hedgefonds und andere, wird erhöht. Wir haben jetzt seit dem 01.01.2021 in der Schweiz noch eine zusätzliche Kategorie, wo wir 10% im BVG-Bereich in Infrastruktur anlegen dürfen. Ah, ja. 15% in alternative Anlagen. Das gibt
also zusammen, neu jetzt in diesem Jahr.
Neu, Fall, ja. Genau. Gibt zusammen kumuliert 25%. Und das sind alles illiquide Assets. Auch die Immobilien sind illiquid. Da sehe ich eine riesige Gefahr. Mhm. Weil die jetzt das kaufen, da tut man ein bisschen die Risiken ausblenden. Weil es gibt ja keinen Börsenkurs. Das ist ja private. Und wenn es private ist, kein Börsenkurs, kann man die Risiken nicht messen. Und dann gibt es die ganz grossen Spezialisten. Das ist auch das, was ich wieder kritisiere im Buch. Die sagen, tun Sie diversifizieren in Private Equity oder in Infrastruktur, dann nimmt das Risiko ab vom Portfolio.
Ja, weil man sagt, je mehr, dass ich mich auf verschiedene Säulen abstützen, desto sicherer.
Ja, das ist auf eine Art schon nicht ganz falsch. Das Problem ist nur, wenn Sie sich auf verschiedene Säulen abstützen, wo gar keine Schwankungen hat, wo nur ein buchhalterischer innerer Wert ermittelt wird von irgendeinem Inhouse-Buchhalter. Mhm. Und der sagt bei Private Equity, wir haben zwar jetzt einen Crash, aber ich glaube, unsere Anlagen, die sind jetzt nur 10% weniger wert als noch auf dem Höhe oben. Das ist natürlich völlige Scheinwelt. Da tut man eine Scheinwelt Instabilität generieren, wo nicht stimmt. Wenn wir die Anlagen müssen verkaufen in einem Crash, die Private Equities, dann wären sie vielleicht 70% weniger wert. Und da wird eine Instabilität ins System hineingebracht, wo sehr gefährlich ist. Und man bildet sich auch ein, die Renditen sind viel höher, als sie de facto sind, weil die Gebühren im alternativen Bereich sind horrend und sehr viel von diesen Gebühren, ein Grossteil von diesen Gebühren, sind gar nicht auf den ersten Blick sichtbar, weil es sind meistens etwa 2 bis 3 oder sogar 4 Ebenen von Gebühren. Man sieht dann meistens nur die oberste Ebene.
Also es ist natürlich eine riesige Industrie, wo zu der Volkswirtschaft beiträgt in der Schweiz. Und da sind Grossbanken mit dabei, da sind Versicherungen mit dabei. Wie hat sich denn das in Ihren Augen in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt? Das ist ja völlig eine andere Welt, als wir damals hatten, sagen wir in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren.
Ja, es ist komplexer geworden. Es ist auch ein bisschen intransparenter geworden, eben durch die neuen Produkte, die komplexen Produkte, die teilweise auch die Anbieter selber nicht verstehen und nicht wissen, was für Risiken eingehen. Stichwort Greensill oder Archegos jetzt, wo bei Credit Suisse unter anderem Schlagzeilen gemacht haben. Wenn da 5000 Compliance Manager in einer Bank tätig sind und keiner mehr weiss, was da vorne passiert mit zähnigen Risiken, dann wissen wir, die Komplexität hat einen Grad erreicht und die Intransparenz hat einen Grad erreicht, der hochgefährlich ist. Und das haben wir wahrscheinlich früher weniger gehabt. Und ich meinte, wir müssen da wieder das Rad ein bisschen zurückdrehen und wieder ein bisschen einfacher werden, wieder ein bisschen einfachere Produkte und ein bisschen bescheidener werden auch im Auftritt bezüglich der ganzen Einschätzung von der Zukunft und der Prognose.
Was hat Sie eigentlich daran fasziniert, sich auf Geld zu fokussieren? Macht Geld glücklich?
Ich würde es so sagen. Geld verdienen macht glücklich, weil es ist ein Teil natürlich auch vom Erfolg, wo man sieht, was man macht, ist nicht ganz falsch. Aber das kann ich jetzt nur für mich selber beantworten. Es ist schön gewesen. Ich bin als junger Mensch sehr fokussiert gewesen, möglichst schnell die erste Million zu verdienen.
Und das ist das Ziel gewesen von Ihnen?
Das ist das Ziel gewesen. Schnell eine Million. Ja. Und das ist mir dann eigentlich doch recht früh gelungen.
Aber, was heisst das?
Ja, wie schnell ist es gegangen? 32.
Okay.
32. Aber, und das ist der wichtige Teil von der Antwort. Heute muss ich Ihnen sagen, ein bisschen Geld zu haben ist schön. Es gibt auch Unabhängigkeit. Man kann ein anständiges Leben führen. Aber ich bin im Grundsatz ein sehr bescheidener Mensch. Ich habe keine Yacht, ich habe nur ein Auto, ich habe keine Ferienwohnung, kein Ferienhaus. Das ist mir völlig egal. Ja. Ich könnte mir das alles auch leisten. Ja. Aber, nein, das macht eben genau nicht glücklich. Also, glücklich macht mir so ein Buch zu schreiben oder jetzt mit Ihnen zu reden. Mhm. Und vor allem, meine unabhängige Meinung akzentuiert zu positionieren.
Können Sie erzählen. Aber genau. Das ist eben eine Frage, die ich noch interessant finde. Oder? Alle denken darüber nach, wie sie ihr Geld können vermehren können, wie sie es richtig können anlegen können und wie sie können Vermögen bilden können. Das ist ein interessanter Begriff der Vermögensbildung. Und am Schluss hat man ein grosses Vermögen, aber man hat eigentlich das Vermögen nicht gebraucht, man hat nicht gelebt und man vererbt es dann am Schluss einfach den Kind.
Das ist genau so. Ich kann Ihnen sagen, das ist exakt so, wie Sie sagen. Ich habe ja einen sehr grossen Kundenkreis und zum Teil sehr, sehr vermögende Kunden. Und das läuft in den meisten Fällen ganz genau so. Und ich habe keine Kunden, die irgendwie einen Haufen Geld geerbt haben und wegen dem sehr glücklich sind. Glücklich sind sie nur dann, wenn sie aus ihrem eigenen Leben etwas Spannendes machen. Mhm. Und ich habe während meinem Studium viel gelernt, praktisch alles wieder vergessen. Eins habe ich nicht vergessen, das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Ein schöner Hummer zu essen zu einem guten Glas Wein ist fantastisch, aber beim zweiten, wahrscheinlich beim dritten am gleichen Tag, wird es mir definitiv schlecht. Mhm. Und ja, es gibt vielleicht Leute, die auch beim 17. Auto noch geil finden. Ich finde das jetzt, dass mir kann einer 10 Rolex-Uhren schenken, interessiert mich innen und vorne nicht. Also deshalb, das Leben so zu gestalten, dass es spannend ist. Mhm. Das macht Glück.
Aber nochmal, warum sind denn alle so drauf fixiert? Und wir sind immer noch ein bisschen wie im ersten Begriff über die Gier, einfach ums Verrecken ihres Vermögens zu steigern.
Weil das für viele Leute der Ausfluss ist vom Erfolg und das mehr Geld haben, gibt schon ein gewisses Glücksgefühl, ein erhabenes Glücksgefühl. Aber das Brauchen vom Geld gehört nachher gar nicht dazu. Mhm. Aber es mehr Geld machen aus dem Geld, das gibt ein Glücksgefühl. Das kann ich durchaus nachvollziehen.
Also, das kann ich auch nachvollziehen. Ich muss jetzt aber ehrlich gesagt sagen, es klingt ja eigentlich fast ein bisschen pervers, oder? Dann will man das Geld gescheiter unter die Leute bringen oder in der dritten Welt etwas Gescheites machen damit.
Das hat vielleicht etwas. Und ich habe mir auch schon überlegt, ich habe selber drei Kinder, ich habe angesprochen, wenn ich kein Kind hätte, was ich machen würde, das vielleicht auch verraten. Vielleicht mache ich das sogar noch mit einem Teil vom Vermögen etwas. Um bei den Journalisten zu sein, ich würde mein Geld in einen Fonds hineingeben, wo jedes Jahr Geld verteilen an Investigativjournalisten.
Das finde ich eine gute Idee.
Von denen habe ich einen unglaublichen Respekt. Ich schreibe selber gern, versuche auch selber mal etwas aufzudecken. Und das wird wahrscheinlich auch noch werden, mein Charity-Beitrag.
Gut, das ist jetzt schon fast ein bisschen wie ein Schlusswort, aber jetzt finde ich es gerade so interessant auch und anregend, über solche Themen zu reden. Oder? Die Frage ist ja nachher, wenn man ein Kind hat und man hat jetzt ein Vermögen zum Beispiel, dann tut man es dem Kind vererben, weiss aber ganz genau, dass eigentlich ja das Bewusstsein, wenn ich jetzt schon ein grösseres Vermögen geerbt habe, dass ich mich ja dann weniger muss anstrengen, dann zum Eigen, zum selber erfolgreich sein. Ich weiss einfach, beim Christoph Bloch hat mich das so beschäftigt, oder, dass dem seine Kinder haben müssen sich verschulden, um die Firmen zu übernehmen. Mm. Weil er sich gesagt hat, sonst haben sie sowieso keinen richtigen Antrieb und nehmen das nicht ganz ernst.
Mm. Ja, ich finde das vom Christoph Blocher einen vernünftigen, guten Weg. Ich bin leicht anderer Meinung. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Schulden. Ich habe selber nie Schulden gehabt, privat nicht, geschäftlich nicht, weil mir die Unabhängigkeit von Banken immer absolut oberstes Prinzip war.
Also, Ihre Unabhängigkeit
meine,
von Banken?
Genau, ja. Meine Unabhängigkeit von Banken. Deshalb, also, wenn ich noch viel schneller hätte wollen, reich werden, hätte ich es anders müssen machen, als ich es gemacht habe. Hätte ich noch müssen Kredit aufnehmen, Bruder schneller wachsen und so weiter. Mein Umgang bei den Kindern ist der, dass ich natürlich sehr genau jetzt auch schauen oder in der Vergangenheit schon geschaut habe, wie sie sich entwickeln. Und ich habe mich entschieden, dass, wenn sie das Alter von 25 erreichen, schon mal einen Teil vom Vermögen dürfen erben, um ihnen eine gewisse Unabhängigkeit zu geben. Aber das ist nur deshalb auch der Fall, weil für mich heute völlig klar ist, und da sehe ich es ein bisschen anders als der Christoph Blocher, dass alle die drei Kinder unabhängig von der Kohle vom Vater, absolut fokussiert sind. Die wollen etwas erreichen. Die sind in ihrem Studium, also die geben Gas, die arbeiten Tag und Nacht, wenn es muss sein. Und das finde ich wirklich hochspannend zum Zuschauen. Wäre das nicht der Fall und ich hätte gewisse Tendenzen, dass jetzt die Kinder gesagt hätten, komm, was wollte ich denn überhaupt, das ist mir doch alles blöd, dann hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen.
Ich will nochmals das Buch empfehlen, wo Sie geschrieben haben. Und vielleicht müssen wir gleich noch eins oder zwei Sätze nochmals sagen für die Leute, die Sie nicht so kennen. Also, Sie sind, seit eben 35 Jahren als Vermögensverwalter tätig. Sie haben 20 Mitarbeiter. Sie sind unabhängig nach eigener Deklaration. Wie erfolgreich sind Sie?
Ja, das ist immer eine Frage,
Kunden, meine ich jetzt. Für Ihre Kunden.
Für Kunden? Ja. Da, glaube ich, sind wir sehr erfolgreich, weil wir ein Konzept haben, das doch jetzt über Jahrzehnte erprobt ist, wo äußerst transparent ist, mit hochqualitativen Anlagen und einer Rendite pro Jahr, wo über all die Zeit alle Zweifel hinter sich
hat. Kann man das sagen in einer Zahl?
Ja, das kann man zum Beispiel sagen, wenn Sie jetzt als Kunde, das ist am repräsentativsten, ziemlich am Anfang, ich sage jetzt, vor 30 Jahren eingestiegen sind mit einem Aktienportfolio, wir können das sehr schön sagen, wir haben Kunden, die über 30 Jahre dabei sind, dann haben Sie Rendite von irgendwie 9% erzielt.
9% pro Jahr?
9% pro Jahr.
Das ist enorm, weil man sagt, der Durchschnitt von den Aktien ist etwa 5-6%.
Nein, es ist schon ein bisschen mehr. Es ist je nach Markt ist es unterschiedlich, aber ich glaube aber mit Überzeugung, dass es in Zukunft weniger wird sein, weil das ganze Zinsniveau und das Zinsniveau tiefer, das Bewertungsniveau höher. Also wenn Sie mich heute fragen, was wird etwa die Rendite sein von Aktien in den nächsten 20 Jahren? Ja. Eher bei 5 als bei 9. Das wird deutlich tiefer sein. Es kommt alles oben runter. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Immobilien und bei Obligationen müssen wir gar nicht reden. Dort wir müssen froh sein bei qualitativ guten Obligationen, dass wir überhaupt das Null, über Null wird sein. Das wird recht anspruchsvoll.
Und was man auch noch muss sagen, um Ihr Geschäftsmodell zu verstehen, ist, dass Sie nicht nur einzelne reiche oder wohlhabende private Kunden haben, sondern sie machen auch sehr viel Beratung für institutionelle, sogenannte institutionelle Anleger.
Ja, sehr viel ist übertrieben, aber wir machen auch Beratung für institutionelle Anleger. Also beispielsweise beraten wir seit langer Zeit die Pensionskasse vom Kanton Zug, das darf ich sagen, ist öffentlich. Aber es ist so, dass einfach Zeit, ich habe früher fast über 50% von meiner Zeitberatung gemacht. Aber das ist zeitlich einfach nicht mehr drin. Und wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir fokussieren uns schon primär auf die diskretionäre Verwaltung vom Vermögen. Und Beratung von grösseren Gefäßen ist mehr ein Randgebiet.
Zum Schluss, Sie haben nicht weniger zu tun als vor vielen Jahren, sondern eher mehr. In Ihrem etablierten Zustand, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt Alter, müsste ja das eigentlich nicht so sein.
Ja, es ist natürlich eine spannende Zeit. Ich bin jetzt 60 und ich werde natürlich ab und zu gefragt, wie geht es weiter. Gewisse andere Leute in meinem Alter haben vielleicht schon ihre Firma verkauft. Für mich ist das kein Thema. Es ist bei mir sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb von der Familie wird weitergehen. Dass also zumindest eins von meinen drei Kindern ein sehr grosses Interesse hat, die Firma zu übernehmen. Einstmal in vielleicht 7 bis 10 Jahren. Das ist noch ein bisschen offen. Aber das ist natürlich toll für mich. Ich könnte das sogenannte vierte Kind nicht verkaufen. Es tut mir extrem weh. Da sind wir wieder beim Geld. Das wäre dann wirklich einfaches Geld. Sehr viel zwar. Aber das bringt mir schlichtweg nichts. Und deshalb ist es ein fantastisches Gefühl, wenn es weitergehen kann in die nächste Generation. Aber das bedeutet natürlich, dass ich sollte noch rund 10 Jahre durchhaben, blöd gesagt.
Für die Übergangslösung.
Genau, für die Übergangslösung. Aber ich mache das extrem gern. Wichtig ist nur, und das fällt mir manchmal ein einfacher, manchmal schwieriger, dass man sich auch mal zeitweise ein bisschen rausnimmt und Zeit nimmt, um sich selber zu verwirklichen. Und sich nicht allzu ernst nimmt und vor allem, und das klingt mir, glaube ich, recht gut, Verantwortung auch abgibt an jüngere Leute im Unternehmen. Und da sind sehr viele gute, qualitativ bestens ausgewiesene Leute am Werk.
Ich habe gesehen, auf der Webseite sind ein Haufen junge Leute auch, wo in der Firma arbeiten. Machen wir da einen Schlusspunkt. Danke vielmals. Toi, toi, toi für die nächsten Jahre.
Besten Dank.
Und hoffentlich geht es in gute Hände. Ich bin sehr gespannt und ich kann das Buch nur empfehlen.
Das ist sehr nett. Das freut mich riesig.
Ich glaube, das bringt wirklich etwas, wenn man das liest. Gibt ein bisschen einen kritischen Blick auf die ganze Branche. Danke vielmals, Pirminos, dass Sie da gewesen sind.
Reto Brennwald, herzlichen Dank. Grosse Freude. Merci.